willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
Michael Stiller und meinem Kollegen
Jan Scholzen. Ja, heute machen wir eine weitere Folge zum Thema Kaufrisiken. Wir hatten ja in der letzten Folge uns um die finanziellen Risiken gekümmert.
Sie merken, Kollegen Scholz und ich, wir sind Risikosucher.
Wir sind Risiko. Da gab es schon mal eine schöne Sendung mit Wim Tölke in den 80er Jahren. Die Erfahrenen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die könnten mitreden. Genau, und heute der Titel der 123. Folge heißt:
Gesucht, erfahren und vertraut. Wo ist das Risiko?
Ganz genau. Also wir sind auf der Suche nach dem Risiko, diesmal aber eben nicht bei dem finanziellen Risiko, sondern das Risiko, was mit der Kernleistung zusammenhängt.
Genau, das in den Produkteigenschaften selber liegt. Und da haben sich irgendwann mal, als die Marketeers es leid wurden, immer als Dampfplauderer abgetan zu werden, haben sich mal kluge Köpfe zusammengesetzt und haben gesagt, weißt du was, wir setzen das Ganze mal wirklich auf ein ökonomisches Fundament und haben sich so ein bisschen von den Verhaltensforschern abgespalten.
So sieht's aus.
Und haben die Informationsökonomie im Rahmen der neuen Institutionsökonomie gegründet.
Genau, und das, was diese klugen Köpfe sich ersonnen haben in den 70er und 80er Jahren, das haben wir beide lesen dürfen, ohne Ende, im Studium. Ja, also nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Klar ist, die Kunden kaufen sehr ungern die Katze im Sack. Sie möchten schon lieber die Katze vorher sehen am besten. Ne? Und die Katze geht nicht nur um Katzenkauf, sondern
auch um den Sackkauf.
Um den Sackkauf und um Produkt- und Leistungskauf. Und du hast es schon gesagt, also Informationsökonomie ist das Stichwort, wo auch Nobelpreise für vergeben wurden. Was hat es damit nochmal auf sich? Du bist da tiefer im...
Ja, also die Informationsökonomie sagt zum einen schon mal so, das ist so eine Abgrenzung der klassischen Sichtweise, dass Menschen unter Unsicherheit entscheiden. Mhm. Und die Informationsökonomie im Besonderen beschäftigt sich insbesondere damit, wo kommen diese Unsicherheiten her? Und die sagen halt, es gibt eine Informationsasymmetrie. Das heißt, Informationen sind in Austauschprozessen und Kaufprozessen unterschiedlich verteilt.
Also der Verkäufer weiß mehr als der Käufer.
Genau. Mhm. Und immer wenn das ist, ne, also wenn man weiß, dass mein Gegenüber hat mehr Informationen als ich, hat man immer die Unsicherheit, ob der sich jetzt opportunistisch verhält oder ob er halt Fairplay macht quasi. Ne?
Also, genau. Also ob haut er mich übers Ohr oder
genau. Ja.
ist er ein netter Kerl. So. Genau. Aha. Gut. Also wenn ich jetzt an die Tankstelle fahre und dort Benzin kaufe, dann weiß der Tankstellenbesitzer, weiß der mehr als der Käufer?
Der Tankstellenbesitzer vielleicht nicht. Hm? Zumindest, wenn ich so einiges vor Augen habe.
Ja?
Aber die Raffinerie, die mir den Treibstoff liefert und die den Preis okay. Ja auch festsetzt, ne? Ja. Die weiß vielleicht mehr. Und da sind wir dann halt auch schon bei der Art und Weise, wie man das so ein bisschen taxonomiert hat. Ne? Also wenn ich mir so Sprit anschaue, dann habe ich ja natürlich meine Oktanzahl, die ja im Benzin drin sind. Da sind auch Zusatzstoffe drin, ne? Frostschutzmittel und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch noch so Versprechen dabei, wie macht den Motor ruhiger. Mhm. So, die dazu führen. Ich als Konsument weiß nicht, ob das so ist.
Weil erhöht die Leistung um bis zu x Prozent.
Genau, ja, so. Und da sind wir jetzt schon dabei, also beim Sprit, ne, ich weiß, da kommt jetzt Sprit raus, das rieche ich, ne, also es kommt ein Kraftstoff zumindest raus, das kann ich sagen. Und dieses Riechen, was ich sofort sehen, erfassen und auch bewerten kann, da hat man gesagt, okay, da ist der Informationsausgleich sehr leicht herzustellen, das sind Sucheigenschaften.
Sucheigenschaften. Also es gibt drei unterschiedliche Typen von Leistungseigenschaften und die einfachsten und oder am einfachsten nachvollziehbaren, überprüfbaren, das sind die sogenannten Sucheigenschaften.
Genau. Hm? Ja. So. Dann gibt es Erfahrenseigenschaften. Also alles das, was ich nach dem Kauf erfahren kann, weil ich es jetzt erlebe, weil ich jetzt konsumiere, weil ich das Produkt nutze, sind das Erfahrungseigenschaften. Das heißt, ich kann sie vorher nicht wissen, ich kann sie aber nach dem Kauf wissen.
Okay.
Erhöht die Leistungsfähigkeit. Wenn ich jetzt wirklich möchte, kann ich mich ja hinsetzen und sagen, ich tanke jetzt bei Total und schreibe mal auf, wie weit ich da mit einer Tankfüllung gekommen bin.
Ja.
Und ich tanke bei Shell.
Genau. Und schaue dann auf und sie dann, aha, bin etwas weitergekommen. Schön. Ist eine Erfahrungseigenschaft, ganz klar. Und dann gibt es noch das, aus meiner Sicht, das Spannendste, weil es nicht nur, weil es am schillerndsten ist, sondern weil es das größte Ausmaß an Unsicherheit innehat.
Genau, das sind Vertrauenseigenschaften.
Vertrauenseigenschaften. Ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen angerissen in der einen oder anderen Folge. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Beim Fernseherkauf sind die Sucheigenschaften eher hoch ausgeprägt. Also ich sehe ja, was er kostet, ich sehe, wie groß er ist, ich sehe, wie viele Kanäle ich über welche Art von Schnittstelle ich dort hineinbekomme. Die Erfahrungseigenschaften, also bin ich dann damit zufrieden, wie lange hält das System, also der Fernseher?
Ja, auch Bildqualität schon, ne?
Ja, nach einem Jahr oder so, das dann schwieriger, ne?
Ja, sofort.
Auch sofort, die kann ich sofort erfahren. Aber
näher auch nicht, sondern du musst es ja einmal benutzt haben. Also wenn ich es jetzt online kaufe, ne, dann kann da sein Spitzenbild.
Ja.
Ich weiß es aber halt vorher nicht, sondern ich muss einmal drauf geschaut haben.
Also eine kurze Erfahrung musst du schon gemacht haben.
Ja. Genau.
Aber die Langlebigkeit zum Beispiel oder die Upgrade-Fähigkeit über irgendwelche Apps, die es ja mittlerweile in jedem Fernseher gibt, um Netflix, Amazon und was auch immer, oder Spiele drauf zu laden, wiefern das für die Zukunft sicher ist, das sind Erfahrungseigenschaften, ne? Die kann ich nicht im Vorhinein erheben. Ja, und Vertrauenseigenschaften. Was wären das beim Fernseher?
Mit Plastikelementen aus alten PET-Flaschen hergestellt. Oder 80% Altplastikanteil. Mhm. Das sind so Sachen, ja, das können die draufschreiben. Ja. Wir können es nicht kontrollieren.
Fair gefertigt, ja, ohne Kinderarbeit. Genau, also alles so, das sind klassische Vertrauenseigenschaften. Über die gibt es zwar auch Vehikel, um das dann vielleicht doch etwas belastbarer zu machen, kommen wir später noch drauf.
Aber doch, genau das ist es doch auch, was das Ding ist. Nämlich als Marketier, der sich damit beschäftigt, da muss ich genau diese Vehikel kennen.
Richtig, genau. Also Marke, um es mal vorweg zu machen, ist sicherlich da irgendwo ein Punkt, hatten wir ja auch in den Folgen mit Professor Esch, um eben dieses Vertrauen herzustellen, um gute Erfahrungen zu übertragen. Da spielt die Marke sicherlich eine große Rolle.
Ja. Genau.
Ja, was wären denn aber so Beispiele für Leistungen, wo die Vertrauenseigenschaften sehr hoch sind und wo ich sehr wenig Sucheigenschaften habe?
Sicherlich ist so. Also der Klassiker auch in der Literatur ist der klassische Arztbesuch. Mhm. Also ich weiß zwar, ich fühle mich besser oder nicht besser nach dem Arztbesuch und der war nett zu mir oder war total unhöflich, das kann ich alles sehen, aber was der jetzt wirklich gemacht hat, ob sein Tun also überhaupt einen Einfluss darauf hatte, ob ich mich danach besser oder schlechter fühle, das weiß ich nicht.
Genau, also Aussehen aus der Praxis, wie pünktlich war das Ganze, hat die Erinnerung für den Arztbesuch, hat das geklappt, bin ich mit falschem Namen angesprochen worden. Das wären jetzt alles so Punkte, aus denen sich ein Gesamturteil ergibt, aus denen sich mein Vertrauen speist. Ob am Ende, wie du gesagt hast, dass die Behandlung ursächlich für einen Erfolg oder einen Misserfolg ist, das ist sehr, sehr schwer rückführbar, ne?
Genau, das wissen wir einfach nicht. Also
maximal hoher Anteil an Vertrauenseigenschaften, auch andere professionelle Dienstleister, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, da hat man wenig Sucheigenschaften. Also die Anzahl der juristischen Werke, die in der hauseigenen Juristenbibliothek stehen, werden, kann man überprüfen, aber haben vielleicht nichts mit der Qualität am Ende des Tages des Outcomes zu tun.
Ich muss mir ja nur Ernst & Young und Wirecard anschauen, dann weiß ich ja, wie viel Vertrauensgut in so einer Wirtschaftsprüfernummer steckt.
Ja, es gibt auch andere Beispiele. PwC hat auch mal daneben gelegen oder KPMG. Ich glaube, naja, das hat eben auch viel dann ja mit Vertrauen zu tun.
Offensichtlich.
Gut, ja, was heißt das für uns als Unternehmen? Für uns geht es ja eben darum, dass wir die Kunden überzeugen oder besser noch die Nichtkunden davon überzeugen, dass sie mit uns als Anbieter gar kein Risiko oder zumindest auch ein kalkulierbares Risiko bei der Kernleistung eingehen. Also ein Fehlkauf im Sinne von das Produkt, die Leistung ist Mist, die soll ja natürlich vermieden werden.
Genau, und wir reden jetzt viel über Leistung, ne? Mhm. Aber der entscheidende Punkt ist ja, das predigen wir ja quasi hier schon immer, wir müssen auf den Nutzen achten, ne? Also es geht darum, beim Kunden Nutzen anzusetzen. Und ich gebe damit ja auch ein Nutzenversprechen ab, aber dieses Nutzenversprechen beweise ich ja in aller Regel damit, indem ich bestimmte Leistungselemente dahinter lege und versuche damit zu sagen, dieses Nutzenversprechen können wir deswegen einlösen, weil wir folgende Leistungseigenschaften im Produkt haben.
Richtig.
Und deswegen muss ich mir jetzt anschauen, was sind die wesentlichen Eigenschaften, die dieses Nutzenversprechen untermauern? Mhm. Mein Reason to Believe. Und welchen Charakter haben die?
Richtig.
Und genau da müssen wir ansetzen, zu sagen, wenn es vor allem Sucheigenschaften sind, die das untermauern, wenn es vor allem Erfahrungseigenschaften sind, wie können die vermittelt werden? Welche Art von Eigenschaften muss ich jetzt in meinem Kommunikations- und Verkaufsansatz wie in den Vordergrund stellen?
Genau, auch die Sucheigenschaften. Ne? Also wie sind ganz, ganz konkretes Beispiel aus dem Urlaub, man möchte jetzt wissen, vielleicht, wie sind denn da die Corona-Regeln? Also, dass es nah zum Strand ist, wussten wir auch schon aus dem letzten Jahr. Aber wie ist denn jetzt die Umsetzung der Corona-Regeln? Und das wären Sucheigenschaften und danach lechzt dann hier in so einem Fall der Kunde. Also es ist wichtig, relevant, dass diese Sucheigenschaften tatsächlich kommunikativ transportiert werden, dass sie irgendwo auffindbar sind.
Ja, und ohne es jetzt akademisch werden zu lassen, dein Lieblingshotel in Griechenland, Nutzen war eigentlich immer da. Jetzt hat sich situativ deine Nutzenerwartung und zweiter, ich möchte da auch ganz gerne hinfahren, ohne 14 Tage vorher in Quarantäne zu sein und ich möchte wieder zurückkommen, ohne 14 Tage danach noch in Quarantäne zu sein.
Dieses Risiko möchte ich nicht eingehen.
Genau, und das kann man halt wunderbar mit entsprechenden Informationen, nämlich Sucheigenschaften, untermauern.
Ganz genau. Okay, also es ist relevant, ne? Das ist nochmal hier das Stichwort. Ich muss mir als Marketier Gedanken darüber machen, was ist da relevant und könnte den Kunden vom Kauf abhalten? Was ist ein Risiko für ihn, was in der Kernleistung eine Rolle spielt?
Genau. Gut, so deklinieren wir es doch einfach mal durch. Ne? Mhm. Wenn ich merke, es sind überwiegend Sucheigenschaften, die da sind, dann habe ich natürlich ein echt leichtes Spiel.
Ja. Weil die Gefahr ist natürlich, dass ich dann irgendwo ein bisschen generisch werde, ne? Oder sehr, sehr schnell vergleichbar.
Ich mache mich natürlich vergleichbar, aber gut, wenn das jetzt so ist, dann ist es so.
Wenn es die Relevanz der Kunden, ja, richtig, wenn
genau.
Es den Kunden relevant ist, ja.
So, aber dann kann ich es aber leicht kommunizieren. Ich kann es im Print kommunizieren, ich kann es online kommunizieren. Es gibt halt viele Wege, wo ich relativ problemlos das Statement machen kann und es birgt für den Kunden kein Risiko, weil es halt eben eine Sucheigenschaft ist. Also das Auto ist gelb, da kann ich vorher ein Foto von machen. Na, dann weiß ich, ja, das stimmt, dieses Auto ist gelb.
Ja. Auto hat modernes Design, was auch immer, da.
Auch das, modernes Design, das liegt zwar im Auge des Betrachters, aber wenn ich dann ein Foto von mache, Sucheigenschaft, ganz, ganz easy, das irgendwie darzustellen.
Das Auto hält, rostet, hat einen Rostschutz für mindestens 10 Jahre, ist dann schon schwieriger, ne?
Das wird schon wieder schwieriger und wir kommen auf einmal in die Erfahrungseigenschaften und die Frage, wie kann ich die denn darstellen? Hm? Das Einfachste ist sicherlich, ich habe so eine Art Showroom oder ich kann testen.
Das heißt, ich stelle dort mein 10 Jahre altes Auto hin und zeige dem Kunden, guck mal, hat nicht gerostet oder wie?
Oder ich lade den Kunden ein, 10 Jahre in meinem Autohaus zu wohnen. Nee, aber was ich ja schon machen kann, das wäre jetzt ja hier, das macht man ja auch bei, also IKEA hat das ja zum Beispiel. Dieser Stuhl hält 20.000 Sitzvorgänge und bei IKEA steht eine Testmaschine, die halt immer wieder die Feder drückt und ja. Darunter ist ein Zähler und ich kann mir das angucken. Damit kann ich nur einen Teil des Risikos nehmen, ne? Weil ich ja immer noch nicht weiß, ist die Apparatur wirklich so oder wenn ich jetzt dieses Modell hinstellen würde, das Automodell, das ist die Tür, die haben wir vor 20 Jahren produziert, die sieht heute immer noch so aus, obwohl sie in Wind und Wetter stand, dann weiß ich nicht, ob sie in Wind und Wetter stand. Mhm. Ne? Das sind so, aber ich kann halt teilweise es wegnehmen. Wenn wir unser Fernseherbeispiel wieder haben, da kann ich das Bild zeigen. Mhm. Ich kann das Bild aber nur noch ganz schwer online zeigen. Ne? Wenn ich sage, das hat ein spitzen Bild, der Fernseher, dann kann ich das versuchen mit dem Film nochmal darzustellen, habe aber dann halt wieder unterschiedliche Medien. Eigentlich kann ich es nur sinnvoll darstellen, wenn ich es im Showroom einmal anschauen kann.
Genau, also es ist schon ein bisschen kniffliger und ich muss mich dann als Marketier eher anderer Brücken oder anderer Instrumente bedienen, wie zum Beispiel Testimonials. Das heißt, ich habe überzeugte Kunden, ob jetzt prominent oder nicht prominent, die sagen, Mensch, ich habe es probiert und das ist aber echt ein super Fernseher.
Genau, das ist auch der Klassiker ja bei Influencern. Ne? Die müssen gar nicht prominent sein, sondern also sie sind anders prominent.
Ja.
Ich habe dann aber diese stärkere Nähe noch zu Peer Group, ne? Wenn ich einen Influencer sage, ich habe das jetzt 5 Tage, habe ich dieses Make-up getragen und es hält immer noch oder dieses Pickelwasser funktioniert wirklich.
Genau, also das geht so in die Richtung Referenzen, auch im B2B-Kontext sehr, sehr beliebt. Also ich kann es hier aus irgendwelchen medizintechnischen Ausschreibungen also mindestens in jeder zweiten drin, bitte nennen Sie uns x Referenzen, wo Sie Ihr System installiert haben, dann fragen wir mal nach. Ja, waren denn bei denen dann die Erfahrungen? Stimmt das denn, was Sie uns hier erzählen? Also das ist ein ganz probates Mittel, sowohl im B2B als auch im B2C-Kontext.
Da noch wichtig, idealerweise mit möglichst nahen Nutzenähnlichkeiten, ne? Also diese Testimonials oder auch diese Referenzen sollten was Ähnliches machen, wie wir es auch tun. Da hat ja zum Beispiel in der Kosmetikbranche DAF mal einen Riesenkuh gelandet, indem sie halt
DAF, Dove, ne? Also D-O-V-E, ne?
Genau. Indem sie halt Testimonials genommen haben, die wirklich aus der Mitte kam. Ne? Da war mal ein molliges Model dabei, da waren unterschiedlich farbige Models dabei. Die haben auch mal eine Narbe gehabt, die haben auch mal einen Pigmentierungsfehler gehabt. Einfach um zu sagen, okay, das ist wirklich so ein Mensch
so wie ich. Wie du und ich, genauso schön. Und das war ein Riesenerfolg, ne? Damals, diese Kampagne.
Weil ich denen das auch eher abnehme, dass die, wenn die mir sagen, du, das funktioniert wirklich, dann fühle ich mich denen einfach näher und glaube dann auch eher daran, dass diese Erfahrung auch echt ist.
Okay. Letzter Punkt aus dem, welche Möglichkeiten ich habe, Gütesiegel, ne? Test. Also hatten wir ja hier Julia,
genau, Stiftung Warentest.
Stiftung Warentest, die das ja sehr plakativ auch gesagt hat, in welcher Genauigkeit die diese Erfahrungen für potenzielle Kunden dann machen.
Genau. Es kann aber auch ausgezeichneter Kundenservice sein, TÜV-Siegel für Sicherheit, so typische Sachen. Wobei das schon meistens TÜV-Siegel auch an der Schwelle zu Vertrauenseigenschaften sind. Ne? Also wenn ich so einen Crash, ich könnte den erfahren, das ist, auch das gibt es in der Theorie nochmal, wurde es nochmal aufbearbeitet, also kann ich es logisch wirklich erfahren
oder faktisch, ne?
Oder faktisch. Mhm. Und es wäre sowas wie eine Kalküleigenschaft. Also ich könnte natürlich mit meinem Auto vor die Wand fahren, ist doof, weil ich kann es nur einmal machen.
Ja.
Das heißt, es wäre nachprüfbar, logisch gesehen, ist aber eine Kalkülvertrauenseigenschaft.
Richtig. Und bei diesen Vertrauenseigenschaften, da ist es so, dass die Marke natürlich die wichtigste Rolle spielt. Ja, also wenn ich eine Marke aufgebaut habe, was nicht nur Bekanntheit ist, sondern die auch aufgeladen ist, die für einen Purpose vielleicht sogar steht und für ein Nutzenversprechen steht, die kann dieses wahrgenommene Kaufrisiko rund um mein Produkt, meine Leistung und die Vertrauenseigenschaften deutlich senken.
Genau, und ich kann natürlich versuchen, du hast es so schön mit Halo-Effekten
bezeichnet. Ausstrahlungseffekt.
Ne? Ausstrahlungseffekt, indem ich halt mir substituieren, die Marke ist ja ein super substituierendes Merkmal, da bündelt sich ja alles drin. Ich kann darunter aber auch noch anderes machen. Was mache ich in der Beratung? Ich nehme einen Podcast auf und rede über Fachthemen oder ich schreibe einen Blog oder ich mache andere Publikationen.
Ja.
Die Fachthemen, Ärzte können dafür sorgen, dass die Praxis modern, sauber aussieht, dass das Buchungssystem reibungslos funktioniert, damit man das Gefühl bekommt, dieser Arzt, der macht es professionell.
Genau, also das, die Merkmale, die ich suchen kann oder die ich erfahre, die sollen ausstrahlen auf diese Vertrauenseigenschaft.
Genau.
Und da muss ich die Hausaufgaben machen. Also wenn es unaufgeräumt aussieht beim Wirtschaftsprüfer oder beim Rechtsanwalt oder beim Arzt oder ich die vielleicht die Rechnungen oder die Rezepte vertauscht habe, das ist kann absolut tödlich sein. Da kann man noch so ein guter Arzt sein, also ja, ausgebildet und vielleicht auch eine gute Quote bei den Reparaturen, wollte ich sagen, bei den Operationen. Aber wenn ich so einen Fehler mache, bei den überprüfbaren Punkten, die strahlen aus und mindern das Vertrauen.
Wir haben das mit unserer Tochter bei einer hochrenommierten Kölner Kinderklinik gehabt. Mhm. Angeblich super Ärzte, tolles Team. Die Bettwäsche war gebraucht, die auf dem Bett war, als wir Check-in hatten. Unterm Bett lagen noch die Gummibärchen vom Vorkind. Mhm. Und an beiden Wasserhähnen stand Vorsicht Legionellen. Mhm. Das waren so Punkte, wo wir sind jetzt nicht rausgegangen, weil es nur dieser Arzt jetzt behandeln konnte. Mhm. Aber wir
also sicherer habt ihr euch nicht gefühlt. Das Risiko ist eher, das wahrgenommene Risiko von euch ist eher gestiegen.
Ne? Genau, also so weit, dass wir im Nachgang sagen würden, nie wieder rein. So.
Okay. Hm. Gut, also einfach mal an den Beispielen gesagt, der Teufel steckt im Detail, bei Erfahrungseigenschaften weniger noch, aber bei Vertrauenseigenschaften wird es schon tricky und bei Vertrauenseigenschaften, das ist sozusagen dann die Champions League. Was heißt das? Was nehmen unsere Hörerinnen und Hörer damit?
Man muss sich klar machen, was ist der Kernnutzen, den wir unseren Kunden anbieten? Hm. Und welche Leistungseigenschaften unseres Produktes sind die relevanten, um diesen Kernnutzen zu erfüllen?
Also ich muss die Hausaufgaben machen. Was ist meine Leistung, ob Dienstleistung oder Produkt? Wo liegt der Schwerpunkt? Liegt er in Sucheigenschaften, liegt er in Erfahrungseigenschaften oder liegt er in Vertrauenseigenschaften? Das ist die erste Hausaufgabe. Und die zweite ist, glaube ich, dann die Relevanz, ne? Also wie relevant ist...
Ich würde es sogar umdrehen. Also okay. Für mich wäre es erstmal die Relevanz, um dann zu überlegen, welche Leistungseigenschaften sind die wichtigsten, die ich mir anschaue. Und daraus gucke ich mir dann an, ist meine Leistung eher eine Leistung mit überwiegend Sucheigenschaften, mit überwiegend Erfahrungseigenschaften, überwiegend.
Bin überzeugt, ist der ökonomischere Ansatz, so vorzugehen. Vielleicht nicht der vollständige, aber du hast recht, der ökonomische. Und wir sind ja hier, wollen auf den Punkt kommen. Also es geht eben nicht um die Anzahl der Leistungseigenschaften, sondern es geht um die relevanten.
Das genau. Ist es. Mhm. Und wenn ich das habe,
richtig,
dann muss ich halt in Abhängigkeit von der Art der Eigenschaften, die dahinter stehen, auch meinen Kommunikationsansatz wählen und auch dementsprechend kommunizieren. Also wenn ich eine Vertrauenseigenschaft habe, dann bringt es mir nichts zu sagen, ich bin aber wirklich ein guter Arzt.
Richtig, ja, genau, weil dann glaubt man ihnen möglicherweise nicht. Ja. Gut, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Uns würde brennend interessieren, wie Sie das Ganze sehen, ob Sie tatsächlich sich Gedanken über die Vertrauenseigenschaften machen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Und schreiben Sie uns doch vielleicht einfach unter michael@maschinenraum-podcast.de oder an jan@maschinenraum-podcast.de. Ganz wichtig, schauen Sie mal auf die Website, da sehen Sie auch ältere Folgen unter maschinenraum-podcast.de. Und das ist Ganze auch etwas klassifiziert und strukturiert, sodass ihr auch ältere Folgen finden könnt, wie zum Beispiel hier auch nochmal ein Querverweis zu der Folge 18, Information besser augenscheinlich oberflächlich. Und ja, dann haben wir es, glaube ich, soweit durch. Eine wichtige Sache habe ich vergessen. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.